Sprüche, Kapitel 18, Vers 1. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet, und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Liebe Geschwister, hier ist nicht die Absonderung von der Sünde gemeint. Diese ist notwendig und geboten. Es soll mit der Sünde eigentlich nichts zu tun haben, obwohl sie uns immer wieder anficht und angreift. Absonderung von der Sünde ist notwendig und geboten. Hier in diesem Vers geht es dagegen um etwas anderes, nämlich um die Absonderung von der Gemeinschaft der Heiligen, um die Absonderung von der christlichen Gemeinde. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und widersetzt sich allem, was gut ist. Wer sich von einer biblischen Gemeinde und Ältestenschaft nichts mehr sagen lässt, ist auf einem gefährlichen Weg. Es gibt heute viele Einzelkämpfer und Separatisten, die denken, sie haben die einzig wahre Erkenntnis und keine Gemeinde sei gut genug. Wer sich in dieser unguten Weise absondert von der Gemeinschaft der Heiligen, der verweigert biblische Korrektur. Er lässt sich nicht mehr korrigieren und geht unter Umständen verloren, je nachdem, wie er lebt. Also diese Absonderung ist nicht gut, wenn man sich von der Gemeinschaft der Heiligen zurückzieht. Etwas anderes ist es, wenn eine Gemeinde nicht oder nicht mehr bibeltreu ist. Eindeutig nicht mehr bibeltreu ist. Von Babylon muss man sich trennen, so lesen wir etwa in Offenbarung Kapitel 18. Also es gibt eine Form von Absonderung, die notwendig ist, aber grundsätzlich sollen wir uns nicht von einer Gemeinde, die noch auf dem Weg mit dem Herrn Jesus ist, in bibeltreuer Weise, die auf diesem Weg ist, uns davon nicht trennen oder absondern. Das war zu Vers 1. Wer sich absondert, sucht, was ihn gelüstet. Der geht nach seinen eigenen Wünschen nur und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Er lässt sich nichts sagen. Das zweite Vers. Ein Tor oder ein Dummkopf hat nicht Gefallen an Einsicht, sondern will kundtun, was in seinem Herzen steckt. Kennzeichen eines törichten Menschen ist es, dass er nichts hinzulernen will. Im Gegenteil, er prahlt mit dem, was er zu wissen glaubt. Ich weiß alles besser. Ich brauche auf keinen Rat hören. Ich bin selber der Beste und Klügste. Er prahlt damit, obwohl sein Wissen vielleicht auch falsch ist. Manches mag zwar richtig sein, aber auch vieles Falsche. Das ist töricht. Ein solcher Mensch lässt sich nicht ermahnen, sondern er ist ein nerviger Besserwisser. Und mit solchen Menschen will man eigentlich nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Menschen kennt. Und ich hoffe, dass ihr es nicht seid. Besserwisserische Menschen, die machen sich eigentlich unbeliebt und merken es noch nicht mal, weil sie denken, sie wissen ja alles besser. Weisheit dagegen hängt zusammen mit Hörbereitschaft und Lernbereitschaft. Bist du, bin ich hörbereit und lernbereit, lass mir etwas sagen. Ist nicht immer leicht, aber wer das tut, der ist weise. Und die Voraussetzung für diese Lernbereitschaft ist Demut. Ein Tor hat nicht Gefallen an Einsicht, sondern will kundtun, was in seinem Herzen steckt. Das waren einige Gedanken zu Vers 2. Dann Vers 3. Wo der Gottlose hinkommt, da stellt sich auch Verachtung ein und mit der Schande die Schmach. Man merkt recht schnell, ob ein Mensch gottlos oder gottesfürchtig ist. Woran merkt man es? Man merkt es an seiner Sprache, wie er sich ausdrückt. Es gibt Menschen, die haben in jedem Satz fast die Worte mit SCH oder A in der Welt. Es ist so furchtbar abstoßend, wenn man irgendwo im Zug sitzt und Leute hört, die sich so mit dieser Fäkalsprache unterhalten. Habt ihr das auch schon gehört? Furchtbar, ja. Also es können keine wiedergeborenen Christen sein, die so reden. Man merkt es, ob ein Mensch gottlos oder gottesfürchtig ist, an seinem Auftreten, wie er auftritt, ob er sehr egoistisch ist, auf sich bezogen, oder ob er auch das Wohl des anderen im Blick hat, ob er sich keusch oder unkeusch kleidet. Man merkt, ob ein Mensch gottlos oder gottesfürchtig ist, an seinem Reden über Gott, ob es ehrfürchtig ist oder spöttisch. Wie redest du über Gott? Man merkt es auch an seiner Trinkfestigkeit. Wenn jemand damit prahlt, wie viel er vertragen kann, solche Dinge, zeichnet das einen Christen aus? Man merkt es auch, ob jemand gebunden ist an irgendwelche Süchte, Spielsucht, Internetsucht, Drogensucht, Pornosucht, Arbeitssucht. Ich könnte jetzt viele Süchte auch zählen. Sucht heißt immer, dass der Mensch etwas sucht, aber am falschen Ort. Wer gottlos ist, vermeidet das Heilige oder zieht das Heilige in den Dreck. Selbst wenn sich jemand Christ nennt und zum Beispiel über das Kreuz Jesu spottet, über den Herrn Witze macht, dann merkt man, der nennt sich wohl Christ, aber ist nicht wirklich wiedergeboren. Denn sonst würde ihn der Heilige Geist hindern, so respektlos über den Herrn zu reden. In den Augen Gottes und des gottesfürchtigen Menschen ist ein solches Verhalten Schande und Schmach, wie unser Vers sagt. Für echte Christen gilt, halte dich von Gottlosen fern, so gut es geht, außer zu missionarischen Zwecken. Da müssen wir natürlich hingehen, etwa auf die Straße, in die Häuser, in die Schulen, in die Betriebe und das Wort Gottes weitergeben. Halte dich fern, so gut es geht, außer zu missionarischen Zwecken, von diesen gottlosen Kreisen, Stammtischen, Orten, wo sie ihren Spott über Gott treiben. So wie es im Psalm 1 steht, du sollst nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Du sollst nicht auf dem Weg der Sünder wandeln. Und wenn du im Alltag mit gottlosen Menschen zu tun hast, und ich denke, jeder von uns hat irgendwo damit zu tun, sei es in der Familie, in der Schule, im Berufsleben, dann sündige nicht mit ihnen, sondern sei ein Licht, sage auch Nein, wo es gegen Gott und sein Wort geht. Nur dann können wir auch ein Vorbild sein und sind glaubwürdige Zeugen unseres Herrn. Wo der Gottlose hinkommt, da stellt sich auch Verachtung ein und mit der Schande die Schmach. Vers 4. Die Worte eines Mannes sind tiefe Wasser, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Hier wird das Idealbild des weisen, gottesfürchtigen beschrieben. Dieser Mensch achtet auf seine Worte. Er gibt das Lebenswasser weiter, das er von dem Herrn empfangen hat. Und hierfür ernährt er sich selber täglich mit dem Wort Gottes in Gestalt der Heiligen Schrift. Er liest darin, er lässt sich dadurch korrigieren und auch trösten. Man hört auf die Worte des Weisen, weil sie durchbetet sind und weil sie nicht oberflächlich sind. Die Worte eines Mannes sind tiefe Wasser, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Vers 5. Es ist nicht gut, Partei für den Schuldigen zu nehmen und dem Gerechten sein Recht zu verweigern. Wenn man genau weiß, dass jemand schuldig ist, dann soll man ihn nicht verteidigen. Etwas anderes ist es, wenn die Schuld nicht zweifelsfrei erwiesen ist. Dann gilt das Motto auch in der Juristerei, in dubio pro reo, das heißt im Zweifelsfall für den Angeklagten. Also niemand verurteilen, wenn es nicht ganz klar ist und eindeutig ist, dass er schuldig ist. Aber wenn jemand eindeutig schuldig ist, wie ist es dann, wenn man ihn verteidigt? Das ist für Juristen unter Umständen schwierig, denn es gibt etwa Pflichtverteidiger, auch für erwiesenermaßen Schuldige, was natürlich eine gute Einrichtung ist, dass jeder einen Verteidiger bekommen sollte. Letztendlich geht es aber in unserem Vers 5 auch vor allem darum, dass das Recht nicht gebeugt wird, etwa indem man einen eindeutig schuldigen Menschen freispricht und indem man den Gerechten verurteilt. Wir haben heute Morgen schon gehört, genau das ist beim Herrn Jesus geschehen. Barabbas, der Mörder, wurde freigesprochen und der Herr Jesus wurde ans Kreuz geliefert. Es war ein eindeutiges Fehlurteil, ein Justizskandal, der allergrößte Justizskandal in der Geschichte. Und doch hat Gott es so gelenkt, um unserer Erlösung willen. Die Gefahr, dass Schuldige freigesprochen und Unschuldige verurteilt werden, besteht insbesondere bei reichen Schuldigen, die viel Geld haben und damit auch Bestechungsgelder an korrupte Richter und Anwälte zahlen können. Der Arme kann sich nicht freikaufen, aber der Reiche kann das, etwa auch durch Kaution. Da gibt es natürlich ein Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft. Die Gefahr der falschen Verurteilung besteht auch bei Verwandten und Freunden, die angeklagt sind. Wenn ein Richter Verwandte hat, die bei ihm unter Anklage stehen, dann sollte er wegen Befangenheit abgelehnt werden. Ist ja klar. Kaum ein Richter würde seine eigenen Familienangehörigen oder Freunde verurteilen. Da muss dann ein anderer Richter her. Also Recht soll Recht bleiben, das Recht darf nicht gebeugt werden. Und so verstehe ich hier den Vers 5, es ist nicht gut, Partei für den Schuldigen zu nehmen und dem Gerechten sein Recht zu verweigern. Eine Pause, damit es sich setzt und man nachdenken kann drüber. Dann Vers 6. Die Reden eines Narren stiften Streit und sein Mund schreit, bis er Prügel bekommt. Kennst du streitsüchtige Menschen? Oder bist du gar selber streitsüchtig? Das ist schlimm. Natürlich soll man sich für die Wahrheit einsetzen. Aber bei allen Diskussionen darf man die Liebe nicht vergessen. Und es gilt das Motto, lieber mit Streiten aufhören, als unbedingt Recht behalten zu wollen. Denn der Streit, das hat vielleicht jeder von uns schon mal erlebt, gewinnt irgendwann eine Eigendynamik, die am Ende nur noch ein Feld der Zerstörung hinterlässt. Dann ist der Streit so sinnlos, dass es gar nicht mehr um die Inhalte geht, sondern es ist einfach nur noch Zerstörung, das Resultat. Deshalb lass ab davon, bevor es zu spät ist und bevor du Prügel für deine Streitsucht bekommst. Oft verbal, manchmal sogar handgreiflich. Also ganz schlimm, wenn Streit in Tätlichkeiten und vielleicht sogar Mord ausartet. Bete und halte dich zurück und sage die Wahrheit oder was du dafür hältst in Liebe. Denn objektive Wahrheit gibt es nur bei Gott in seinem Wort, der Bibel. Worüber wir Menschen aber oftmals diskutieren, das ist eben sehr oft eben subjektiv, unsere menschliche relative Wahrheit. Einzige Ausnahme, wenn es wirklich um zentrale Glaubensfragen geht, da können wir natürlich keine Kompromisse schließen. Aber ansonsten das Alltägliche, worüber Menschen sich streiten, das ist oft nicht so wichtig wie die Tatsache, dass ein Streit gütlich beendet werden sollte, bevor er eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Deshalb gilt, die Reden eines Narren stiften Streit und sein Mund schreit, bis er Prügel bekommt. Gehen wir weiter zu Vers 7. Der Mund des Narren ist sein Untergang, seine Lippen bringen ihn zu Fall. Wie oft hast du dich für deine Worte schon entschuldigt? Möge jeder selber überlegen. Wie oft hast du dich schon entschuldigt für unbedachte, verletzende Worte gegenüber deinem Nächsten? Noch nie? Dann tust du mir leid. Denn jeder von uns hat schon Unsinn geredet und anderen Menschen wehgetan. Und deshalb gilt die herzliche Einladung, sei nicht zu stolz, um Vergebung zu bitten, wenn du jemanden mit Worten verletzt hast. Kann auch in unserer Gruppe vorkommen. Sollten wir einfach auch die Größe haben, gepaart mit Demut, um Vergebung zu bitten, wenn wir mit Worten jemanden verletzt haben. Wenn man das nicht tut, wird im schlimmsten Fall dich die Rache des beleidigten Menschen einholen, manchmal subtil, manchmal auch ganz offensichtlich. Und das wäre, wenn es ganz hart kommt, dein Untergang. Deshalb bitte um Vergebung, solange es sich noch bereinigen lässt. Vers 7 war das: Der Mund des Narren ist sein Untergang, seine Lippen bringen ihn zu Fall. Vers 8, das hängt auch mit den Zungensünden zusammen. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen und sie gleiten hinab in die Kammern des Leibes. Warum hören wir lieber Negatives als Positives über andere? Geht es dir auch so? Ach, das ist interessant, was der angestellt hat, das würde ich ja nie tun. So denken und reden wir manchmal. Warum hören wir lieber Negatives über andere als Positives? Weil wir dann selber besser dastehen. So schlecht wäre ich ja nicht, meint man. Ja, so denken wir, aber es ist nicht so. Wenn wir so uns selber besser machen wollen auf Kosten von anderen Menschen, dann ist das Sünde in Gedanken und Worten. Deshalb gilt, liebe Seele, schenke Verleumdungen kein Ohr. Kein Ohr. Weise sie zurück. Statt übereinander zu reden, sollten wir füreinander beten. Mach aus allem, was du hörst, ein Gebet. Und wenn jemand dir etwas zuträgt, kannst du gleich zurückfragen, hast du schon für diesen Menschen gebetet? Und hast du schon direkt mit ihm gesprochen und geklärt, ob das stimmt überhaupt? Wenn nicht, dann ist es ohnehin verwerflich. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen und sie gleiten hinab in die Kammern des Leibes. Vers 9, ganz anderes Thema. Wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Herrn des Verderbens. Mit dem Herrn des Verderbens, so die wörtliche Übersetzung hier, ist der Teufel gemeint. Also wer seine Arbeit vernachlässigt, ist ein Bruder des Teufels. Ein hartes Wort gegen Faulheit, gegen Trägheit. Und ich frage euch, wusstest du, dass Trägheit Sünde ist? Mancher tut ja nichts und meint, wenn ich nichts tue, dann sündige ich auch nicht. Den ganzen Tag im Bett liegen, nichts arbeiten, dann mache ich auch nichts falsch. So denken tatsächlich manche Menschen. Aber täusche dich nicht. Wer Gutes tun könnte und es versäumt, der wird schuldig vor Gott und seinen Mitmenschen. Man spricht sogar in der Welt von Unterlassungssünden. In der Fahrschule lernen wir, unterlassene Hilfeleistung ist strafbar. Und so ist es auch im praktischen Leben. Wenn du Gutes tun könntest, zum Beispiel an deiner Familie, an deinen kranken Verwandten, an deinen Kindern, in deinem Arbeitsleben, du könntest es tun und tust es nicht, dann wirst du schuldig. Natürlich können wir nicht dauernd aktiv sein, wir brauchen auch Ruhepausen und nach der Arbeit auch die Erholung. Ist sogar Vorschrift, dass man sich erholt in den Ferien, dass man wieder Kraft hat zum Arbeiten. Aber es geht hier um unterlassene Tätigkeiten, die eigentlich getan werden sollten von dir und von mir. Und deshalb gilt es, sei treu in deiner Arbeit, in die du gestellt bist. Und wenn es noch so ein kleiner Dienst ist, aber führe den treu aus. Vielleicht der Putzdienst in deiner Gemeinde, der Kochdienst in deiner Familie, die Arbeit in deinem Betrieb, das Lernen in der Schule, der Besuch kranker und alter Geschwister. Es gibt so viele Dienste. Und ich sage immer so, mit jeder Gabe, die Gott schenkt, ob es natürliche oder geistliche Gaben sind, mit jeder Gabe ist auch eine Aufgabe verbunden. Frage dich, wo liegen meine Gaben? Und dann setze es auch ein im Dienst, das Gott dir gegeben hat. Also sei treu in der Arbeit, in die du gestellt bist, Denn der Faule und Nachlässige ist ein Bruder des Herrn, des Verderbens, des Teufels. Gott nimmt unsere Treue in kleinen und großen Dingen sehr ernst. Das war Vers 9. Dann Vers 10. Der Name des Herrn, Yahweh ist der Name des Herrn, für Juden ist er so heilig, dass sie ihn gar nicht aussprechen, sondern Adonai, Herr, sagen, so wie es auch Luther übersetzt hat. Also der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Der Name des Herrn, also Yahweh, wird fälschlich manchmal auch mit Jehova vokalisiert und übersetzt. Dieser Name des Herrn steht für den Herrn selber. Dein Name steht ja auch für dich. Ja, wenn man dich mit dem Namen ruft, dann reagierst du. Und es ist auch interessant, wenn man in einer Menschenmenge ist und jemand ruft meinen Namen, dann hört man in der Regel doch heraus. Und wenn man einen anderen Namen da hört, reagiert man nicht drauf. Geht es euch auch so? Genau, heute hat auch jemand Lothar gerufen, das habe ich sofort rausgehört. Ich glaube, die Brigitte war es, ja. Also, das hört man dann doch gleich heraus. Aber das ist unser Name, das sind wir. Wir sind identisch praktisch mit unserem Namen, deshalb sind auch Namen so wichtig. Und auch wenn man den Kindern Namen gibt, sollte man immer wieder überlegen, welche Bedeutung hat dieser Name. Vom Griechischen, Lateinischen, Germanischen her oder anderen Sprachen. Also da kann man den Kindern auch schon ein Vermächtnis mitgeben in dem Namen, den man ihnen schenkt. Wie schön ist es, wenn sie biblische oder bedeutungsvolle Namen haben für ihr Leben. Ja, und der Name des Herrn, der steht über alle Namen dieser Welt. Er steht für den Herrn selber. Und hier heißt es, wer sich zu Gott wendet, der ist in Sicherheit. Wer zu Gott flieht, ist geborgen. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So lesen wir auch im Römerbrief, im Neuen Testament. Und wir lesen auch, in keinem anderen ist das Heil als in dem Namen Jesu, so in der Apostelgeschichte. Einem Lied heißt es, Name über alle Namen Jesus. Jesu Name nie verklinge, das war eine bekannte Buchreihe. Ab den 60er Jahren, gibt es heute leider nicht mehr. Das ist ganz wichtig, der Name Jesus. Der Name Yahweh, der Name Jesus. Und Jesus bedeutet ja Rettung. Er ist der Retter, der Erlöser. Ein starker Turm, der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Vers 11. Der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer in seiner Einbildung. Die letzten drei Worte lassen aufhorchen. Der Reiche glaubt, wenn ich genug Geld habe, fühle ich mich sicher, kann hohe Mauern bauen, Videokameras, kann Wächter einstellen. Tja, da kommt niemand hinein. Ich werde vor allem Bösen bewahrt werden. Aber auch das ist vergänglich. Der Jesus spricht davon, dass Motten die schönen Kleider zerfressen können, dass Diebe graben können nach den Schätzen und dass auch die Edelmetalle irgendwann einmal vergehen, dass der Rost sich daran setzt. Während sich der gläubige Mensch auf Gott, den Herrn, verlässt, vertraut der Weltmensch auf seinen Besitz. Er möchte sich gegen alles absichern, gegen alles, auch gegen den Tod. Man spricht hier von der Lebensversicherung, dass da selbst noch Geld herauskommen soll und wenn dann halt vielleicht auch für die Nachkommen. Man möchte sich aber gegen alles absichern, durch Geld, durch große Häuser, schnelle Autos, Alarmanlagen und Versicherungen. Und was für eine Flut von Versicherungen werden heute angeboten? Dabei braucht man eigentlich nur eine ganz bestimmte Zahl, die auch Vorschrift sind zum Teil oder dann auch sinnvoll. Alles andere kann man eigentlich vergessen. Lasst euch nicht endlos Versicherungen aufschwatzen, da wird viel Geld verdienen. Prüft, was wirklich wichtig ist und auch sinnvoll. Also ich spreche mir jetzt nicht hier gegen Versicherung oder Versicherungsvertreter aus, das ist auch ein Beruf, der seine Würde hat, aber es wird auch vieles übertrieben und der Mensch meint sogar, er kann sich noch das Leben versichern lassen. Aber alles das hat keinen Bestand. Wie schnell kann alles hier auf Erden zerstört werden? Zum Beispiel durch Krankheit, ein Virus, dringt durch alle Mauern, die sich jemand baut, um sein Haus herum. Katastrophen können uns ereilen, Erdbeben, Feuersbrünste können die größten Paläste in wenigen Stunden zerstören. Es gibt ja auf Erden nichts Beständiges. Aber Jesus Christus ist das feste und einzig tragfähige Fundament. Auf ihn können wir uns felsenfest verlassen. Und wer sein Kind ist, ist auch dann noch geborgen, wenn hier auf Erden alles vergeht. Wenn Gott seinen neuen Himmel, seine neue Erde aufrichtet, hat er die ewige himmlische Heimat. Deshalb vertraue auf Jesus. Und dann noch der Vers 12. Vor dem Sturz ist das Herz eines Mannes stolz. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man demütig sein. Man kann es auch so ausdrücken, je höher der Aufstieg, umso brutaler der Fall. Das zeigt sich immer wieder in der Geschichte. Satan, er war der glänzendste Engel, der strahlendste Cherub, ganz besonderer Engel. Aber dann hatte er die Sünde begangen. Ich will sein wie Gott. Und er wurde von seinem hohen, ja, soll man sagen, Thron herabgestürzt. Es wird bildhaft beschrieben durch die Könige von Tyrus und Babel in den Prophetenbüchern des Alten Testaments, bei Hesekiel und, ich glaube, Jeremia. Ja. Und genauso Nebukadnezar, als er auf dem Höhepunkt seiner Macht war, sagte er, ich habe das alles aufgebaut, diese wunderbaren Paläste und diese Stadt Babylon. Und in derselben Nacht wurde sein Verstand verwirrt und er aß eine längere Zeit lang das Gras wie das Vieh. Und wir haben es bei allen Diktatoren erlebt. Kein einziger von den früheren Diktatoren ist heute mehr am Leben. Die Reiche, die sie so großartig aufgebaut haben, durch viel Blut vergießen, sind alle untergegangen. Und auch die Reiche, die jetzt da sind, sie werden untergehen. Sie werden keinen ewigen Bestand haben. Auch das tausendjährige Reich eines Hitler hat nur, wie viele Jahre gedauert? 12 Jahre. Also, je höher der Aufstieg, umso brutaler der Fall. Genauso war es auch im Kommunismus und wird es auch mit Nordkorea sein und auch dem wiederauferstandenen Römischen Reich in Gestalt der Europäischen Union. Aber es geht ja nicht nur um Diktatoren, sondern um uns alle. Unser Herz tendiert zum Stolz. Das ist etwas, was so von Natur aus in unserem egoistischen, selbstbetonten Wesen drinsteckt. Der eigene Stolz, der Hochmut. Und Stolz heißt, dass man sich selber die Erfolge zuschreibt. Was man geleistet hat, was man alles erreicht hat, was man alles Gutes getan hat. Das ist auch ein Fallstrick Satans, auch für Christen. Ach, ich habe das geleistet. Ich habe so toll gepredigt, da haben sich Leute bekehrt. Auch da kann man stolz werden. Deshalb betet für eure Verkündiger, dass keiner davon abhebt und zu Fall kommt durch Stolz über irgendwelche Zahlen von Bekehrten oder Geheilten, vielleicht auch in manchen Kreisen, was da alles so groß auf die Fahnen geschrieben wird. Es gibt ganz raffinierte Fallstricke Satans für ungläubige Menschen, aber auch für Gläubige. Oder man kann auch stolz sein auf seine guten Taten, die man getan hat. So viele Kranke habe ich jetzt besucht in diesem Monat. Führt man sogar eine Statistik vielleicht auf. Oder eine Gefahr für mich, so viele Bücher habe ich geschrieben und solche Dinge. Muss auch immer wieder aufpassen, dass man da nicht stolz wird. Also, man kann zur Linken und zur Rechten vom Pferd fallen. Durch grobe Sünden, aber auch durch die nicht so offenbaren Sünden des Hochmuts, des Neides, der Eifersucht, des Hasses, all dieser Dinge. Demütigen wir uns immer wieder vor dem Herrn, bekennen wir ihm unsere Schuld, da wo wir versagt haben, wo unser Herz sich überheben möchte. So heißt es ja in unserem Vers 12, vor dem Sturz ist das Herz eines Mannes stolz. Und dann geht es aber weiter. Und ehe man zu Ehren kommt, bevor man also ja, von Gott, sage ich mal, geehrt wird, muss man demütig sein. Gott möchte uns auch immer wieder, wie soll ich sagen, aufrichten. Aber das kann er nur, wenn wir selber ein demütiges Herz vor ihm haben. Wenn wir eben nicht selber uns das zuschreiben, dass wir auch so gesund sind, so leistungsfähig, so tolle Bergtouren machen können und alles. Es ist immer wieder die Gnade des Herrn, dass man gesund ist, dass man sich noch bewegen kann. Auch wie schnell kann sich das ändern oder kann das enden? Manchmal, ich habe schon mehrfach erlebt, von einem Tag auf den anderen plötzlich einen Hexenschuss. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Kannst du überhaupt nicht mehr bewegen. Das macht einen demütig, das kann ich euch sagen. Ja, da fühle ich mich plötzlich wie 80. Tag vorher noch wie 20 und dann plötzlich wie 80. Ja, also nichts gegen die 80-Jährigen unter uns. Die wissen, wovon ich rede. Auch da gibt es natürlich Unterschiede, was die Gesundheit angeht. Aber das sind alles Demütigungswege Gottes. Deshalb jeden Tag mit dem Gebet aufstehen. Lieber Herr, ich danke dir, dass ich heute Morgen meine Glieder bewegen darf, dass ich aufstehen kann, dass mein Verstand noch klar ist, dass ich dir heute dienen kann. Zeig mir bitte, was dran ist und schenk, dass ich nicht überheblich werde. So etwa kann man beten oder auch noch tiefer gehend. Jeder weiß, was er braucht und wo er auch vor dem Herrn seine Sünden bekennen sollte. Demütige dich vor dem Herrn, werde nicht stolz und sei im Kleinen treu, dann wird der Herr dich auch über Größeres setzen. Das ist das Wort. Ehe man zu Ehren kommt, muss man demütig sein. Damit möchte ich auch für heute Abend schließen, möchte Amen sagen und noch mit uns beten. Wir können dazu aufstehen. Herr, wir danken dir für alles, was wir heute aus deinem Wort gehört haben. Bitten dich auch, dass wir uns immer wieder demütigen unter deine gewaltige Hand, denn dein Name ist über alle Namen, Jesus. Und wir danken dir, dass du dich so erniedrigt hast bis zum Tod am Kreuz, aber dann vom Vater erhöht wurdest und dass dein Name über alle Namen ist und du allein verehrungswürdig bist. So wollen wir dich loben und preisen mit ganzem Herzen, Herr, und dich bitten, vergib uns, wenn wir uns selber oft so viel zuschreiben, wenn wir stolz werden über unsere Leistungen. Danke, dass du uns immer wieder auf den Boden zurückführst. Wir wollen es als deine Segenswege annehmen, Herr. Halte uns in deiner gnädigen Hand und sei du mit uns. Amen. Amen.